Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Logopädie im Gespräch zwischen Praxis und Politik, dem Podcast des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie. In diesem Podcast widmen wir uns den aktuellen Entwicklungen in der Berufspolitik und der Professionsentwicklung. Wir sprechen über die Herausforderungen, Chancen und Besonderheiten, die unseren Berufs- und Verbandsalltag prägen. Alle zwei Wochen treffen wir Expertinnen und Experten aus der Logopädie, der Politik und angrenzenden Fachbereichen für Gespräche über Themen, die uns und unsere Branche bewegen. Schön, dass du dabei bist. Hör rein, denk mit und gestalte mit uns die Logopädie von morgen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Thema und einem passenden Veröffentlichungsdatum. Es ist der 31. Oktober, also Halloween. Und was passt da besser als ein Thema, das für viele in der Logopädie ein bisschen Grusel auslöst? Die Telematikinfrastruktur, kurz TI. Für manche, die bisher noch nicht angeschlossen sind, klingt das ja schon fast nach einem echten Schreckgespenst. Kompliziert, technisch, unübersichtlich. Wenn man sich die aktuellen Zahlen im Portal des Elektronischen Gesundheitsberuferegisters, kurz EGBR, anschaut, sieht man das nochmal deutlich. Stand September 2025 haben gerade einmal 2.239 Tätige in der Logopädie einen elektronischen Heilberufeausweis, kurz EHBA, beantragt und nur 819 Logopädiepraxen eine SMCB-Karte. Diese beiden Karten sind aber die allerersten Schritte, wenn man sich an die Telematikinfrastruktur anschließen will. Setzt man das ins Verhältnis zu den rund 33.000 aktuell praktizierenden Logopädinnen und Logopäden und rund 9.500 Praxen mit Kassenzulassung, dann haben gerade mal etwa 6,8% der in der Logopädie Tätigen einen EHBA und 8,6% der Praxen eine SMCB-Karte beantragt. Klar, viele Angestellten müssen sich gar nicht selbst anschließen. Das betrifft vor allem die Praxen. Aber selbst da zeigt sich, ein Großteil hat sich bisher noch nicht auf den Weg in Richtung TI gemacht. Um diesem Angstthema etwas den Schrecken zu nehmen und euch mit praktischen Infos zu versorgen, habe ich heute einen Experten eingeladen. Carsten Schilling, Delegierter des TBL zum Thema TI. Mit ihm spreche ich darüber, was genau hinter der TI steckt, was auf Praxen zukommt und warum der TI-Anschluss vielleicht gar nicht so gruselig ist, wie viele denken. Bevor wir mit dem Gespräch starten, möchte ich euch Carsten Schilling gerne einmal vorstellen. 2018 hat seine Frau Katja eine Solopraxis, die Praxis Logopädie Schilling, gegründet. 2020 bis 2021 ist Carsten dann dort mit eingestiegen und die Praxis ist umgezogen, das Team hat sich erweitert. Die Ergotherapie Schilling ist seit Anfang 2024 mit dabei. Carsten ist und war Mitglied in diversen Projektgruppen des TBL, nämlich der Planetary Health, Telematikinfrastruktur und dem Verhandlerteam. Und seit Juli diesen Jahres ist er Delegierter des TBL für das Thema Telematikinfrastruktur. Hallo Carsten, schön, dass du da bist.
Ach, schön, dass ich hier sein darf, danke.
Wie viele wahrscheinlich gar nicht wissen, du bist kein Logopäde. Wie bist du denn trotzdem zum TBL gekommen?
Es ist tatsächlich eine spannende Frage. Ich bin tatsächlich letztendlich direkt schon wegen der TI zum DBL gekommen. Bedeutet, ich habe, wie du eingangs gesagt hast, so ab Ende 20, Anfang 21 die Praxis gemeinsam mit meiner Frau wesentlich größer gemacht. Und in dem Zusammenhang war für uns klar, das Ding muss auch digitalisiert sein. Und das war in erster Linie meine Baustelle. Darum habe ich mich gekümmert. Und wie gesagt, digitalisiert ist natürlich von der digitalen Warteliste bis hin zu einer Praxisverwaltungssoftware und alles, was noch vielleicht an kleinen Tools der Ermo dazwischen liegt, das bin ich alles angegangen. Und dann kam es dazu, dass ich würde sagen, es muss so im Sommer 2022 gewesen sein, die damals noch im Bundesvorstand sitzende Frauke Kern hat damals die hat damals die Projektgruppe ausgeschrieben, ist das per Mail passiert. Ich glaube tatsächlich, im Rahmen des DBL-Newsletters ging das dann irgendwie rum. Und dann wurde diese Projektgruppe Telematikinfrastruktur ausgeschrieben. Meine Frau, die schon länger beim DBL war, hat dann auch diese Mail bekommen, hat die dann an mich weitergeleitet und hat dann gesagt, hier, guck mal, Carsten, das ist doch eigentlich was für dich. Du bist doch hier unser Digitalisierungsjunkie. Und gleichzeitig sind das doch deine Themen, das hat doch wenig mit dem medizinischen Ansatz zu tun. Das hat eher was mit Thema EDV zu tun, mit betrieblicher Weiterentwicklung, mit Betriebswirtschaft, mit dann sicherlich auch mit Datenschutz und dergleichen. Aber das sind alles deine Themen. Das wäre doch eigentlich eine coole Sache. Willst du da nicht mitmachen? Und ich habe dann eigentlich diesen Gedanken tatsächlich geteilt und habe gesagt, ja, eigentlich hast du recht. Eigentlich wäre das cool. Also habe ich damals wunschgemäß so ein kleines Modellschreiben aufgesetzt und habe mich dann damals dafür beworben. Und das kam dann letztendlich dazu, dass Frauke Kern mich dann angerufen hat und dann zu mir gesagt hat, wir waren damals noch per Sie, Herr Schilling, das ist ja schön, was Sie da schreiben und ich gehe dir auch vollkommen mit. Sie wären bestimmt ein tolles Mitglied für die Projektgruppe und wir würden gerne Ihr Wissen da auch gerne mitnehmen wollen, aber Sie sind ja gar kein DWL-Mitglied. Und letztendlich hat Frauke Kern dann irgendwann zu mir gesagt, Herr Schilling, aber Sie könnten ein außerordentliches Mitglied werden. Aber dann müssten sie aber auch den Mitgliedsbeitrag bezahlen. Und ja, das war natürlich nicht unbedingt die schönste Lösung zu diesem Zeitpunkt, aber ich war tatsächlich hinter dem Thema so hinterher, dass ich gesagt habe, ja gut, wenn das der Weg ist, den wir gehen müssen, dann machen wir das. Und so bin ich dann tatsächlich in den DBL gekommen und dort, also dann auch tatsächlich ab Tag 1 mit Projektarbeit gestartet.
Würdest du denn sagen, es hat sich gelohnt, nur in Anführungszeichen für die Projektgruppenarbeit Mitglied zu werden?
Gelohnt, ja, sicher. Im Nachhinein stelle ich mir schon die Frage, wie verrückt warst du eigentlich, dass du bereit warst, dafür Geld zu zahlen, um da mitzumachen? Aber, also wie gesagt, ich habe in dem Zusammenhang ganz viele, ganz tolle Leute dort kennengelernt. Und alleine das ist rückwirkend gesehen sicherlich wert gewesen. Und es hat sich ja auch, wie gesagt, dann über die Jahre, wobei, also wenn ich heute darüber rede, dann wirkt das immer so, als wenn ich schon so viele Jahre dabei bin, als wenn das schon so lange läuft. Mit Blick auf den Kalender sind das ja erst 3 Jahre. Ne? Also die Projektgruppe ist letztendlich Herbst 2022 gestartet. Das könnte sogar Oktober oder so gewesen sein. Das heißt, es müssten eigentlich so ziemlich genau 3 Jahre jetzt sein. Aber es ist irgendwie in dieser Zeit so viel passiert, dass sich diese Zeit schon viel länger anfühlt. Und ich habe da viele tolle Momente erlebt, viele tolle Momente zusammen mit Frauke Kern, aber natürlich auch mit anderen Projektgruppenmitgliedern, die es damals noch gab, die dann leider sukzessive gegangen sind. Aber wie gesagt, das war unterstrich, war das sicherlich eine tolle Zeit, ja, und ich möchte das nicht missen. Und es ist immer noch eine tolle Zeit.
Ja, wir wollen uns ja heute dem Thema Telematikinfrastruktur auch zuwenden. Und für die Leute, die sich vielleicht noch nicht so viel darunter vorstellen können, könntest du erklären, was genau Telematikinfrastruktur eigentlich ist?
Ja, ich kann erklären, was Telematikinfrastruktur genau ist, aber damit würden wir, glaube ich, den Rahmen hier sprengen. Dann würden wir noch ein paar Stunden hier sitzen. Ich versuche das daher ein bisschen abzukürzen. Ich sage eigentlich immer, Telematikinfrastruktur ist eine Art Parallelinternet. Das heißt, es folgt ähnlichen Logiken wie das Internet. Das heißt, es ist eine Infrastruktur und genau das und nicht mehr. Also viele verwechseln das immer schon mit der elektronischen Heilmittelverordnung oder anderen Modulen, die letztendlich innerhalb der Telematikinfrastruktur laufen. Genau das ist es aber nicht. Es ist nur eine Infrastruktur, die erstmal leer ist, mit der man erstmal gar nichts anfangen kann. Das ist ein sehr extrem gesicherter Zugang zu einer, wie gesagt, Art Parallelinternet und innerhalb dieses Parallelinternets gibt es dann Module wie KIM, EPA, EVO und dergleichen, die wir dann teilweise Leserechte haben, teilweise Schreibrechte haben, teilweise einsehen können, teilweise selbst aktiv mitgestalten können und diese Module dann letztendlich nutzen können. Und das ist letztendlich auch schon die Telematikinfrastruktur. Wie gesagt, nichts weiter als eine Art Parallelinternet, nur wesentlich sicherer. Und begrenzt bei den Nutzern auf das Gesundheitswesen. Wer nicht zum Gesundheitswesen dazugehört, hat auch keinen Zugang zur Telematikinfrastruktur.
Eure Praxis ist ja an die Telematikinfrastruktur angeschlossen. Gibt es denn eine Pflicht, dass sich alle Praxen anschließen oder ist das jeder Praxis selbst überlassen?
Ja, es gibt eine Pflicht. Die Pflicht ist in § 360 SGB 5 niedergeschrieben. Also tatsächlich direkt vom Gesetzgeber. In dieser Pflicht heißt es, dass alle Heil- und Hilfsmittelerbringer sich bis zum 01.01.26 anschließen müssen. Also das hört sich immer so hart an, man muss dazu sagen, das Ganze ist ja gestartet am 01.07.24. Das heißt, der Gesetzgeber hat einen Anschlusszeitraum zwischen den 01.07.24 und den 31.12.25 vorgesehen. beziehungsweise bis zum 01.01.26 muss man angeschlossen sein. Das ist zumindest, so steht es heute noch im Gesetz drin, aber da ist richtig viel Bewegung gerade drin. Vorweg muss man gleich sagen, es gibt keine Sanktionierung für Leute, die nicht bis zu diesem Datum angeschlossen sind. Egal, ob dieses Datum jetzt nochmal verschoben wird oder nicht, eine Sanktionierung ist nicht vorgesehen. Anders als beispielsweise bei den Ärzten. Die wurden sanktioniert und werden immer noch sanktioniert, wenn sie nicht angeschlossen sind. Die Ärzte sind übrigens seit dem 01.07.2019 dazu verpflichtet, an der TI angeschlossen zu sein. Für die ist das alles ein alter Schuh.
Jetzt haben wir über den Anschluss der Praxen geredet. Wenn ich jetzt in einem Krankenhaus oder in einer Reha-Einrichtung arbeite, betrifft mich das dann eigentlich auch?
Nein, alleine deswegen nicht, weil deine Betonung jetzt, so habe ich es zumindest verstanden, darauf lag, wenn ich dort arbeite. Die Anschlusspflicht betrifft ja grundsätzlich nur Praxisinhaber. Das heißt, wenn dir nicht gerade die Reha-Einrichtung oder das Krankenhaus gehört, beziehungsweise wenn du dort nicht als Geschäftsführer arbeitest, dann betrifft dich das erstmal nicht. Jetzt ist es natürlich so, dass auch ein Geschäftsführer kann natürlich gewisse Aufgaben delegieren, soll und muss er auch. Da stellt sich natürlich die Frage, ob das eventuell dann dich doch wieder trifft. Auch da gehe ich vielleicht mal kurz drauf ein. Für den Fall, dass wir über das Krankenhaus reden, die Krankenhäuser sind spätestens seit dem 01.01.2022 verpflichtend angeschlossen. Das heißt, der Drops ist lange gelutscht. Die Krankenhäuser sind alle angeschlossen, also insofern betrifft dich das, dass du mit der TI sicherlich irgendwo umgehen musst, aber es betrifft dich nicht, dass du dich um den Anschluss kümmern musst. Bei den Reha-Einrichtungen sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus. Die Reha-Einrichtungen können sich auch schon relativ lange freiwillig anschließen, aber hier gibt es tatsächlich keine Anschlusspflicht aktuell. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, kommt bei den Reha-Einrichtungen wohl die Pflicht ein bisschen durch die Hintertür. Das erleben wir bei der TI auch nicht zum ersten Mal. Es liegt einfach daran, die Reha-Einrichtungen haben immer mehr Probleme mit der Kommunikation mit den Krankenhäusern. Also oft sind die Krankenhäuser diejenigen, die die Reha-Anträge stellen. Und diese Reha-Anträge, die werden per KIM verschickt. Und das gestaltet sich einfach sehr schwer für diese Reha-Einrichtungen, wenn die dann keine KIM-Nachrichten empfangen können. Also insofern, nein, eine gesetzliche Pflicht besteht nicht. Aber in der Praxis ist es wohl, das muss ich ein bisschen sagen, ist für mich Hörensagen. Ich arbeite nicht in einer Reha-Einrichtung. Ich habe da keine echten Erfahrungen, auf die ich zurückgreifen kann. Aber es soll wohl relativ schwer sein, das noch hinzubekommen, ohne dass man an die TI angeschlossen ist. Aber wie gesagt, eine Anschlusspflicht besteht nicht. Und wie gesagt, die Leute, die dort arbeiten, betrifft es ohnehin nicht. Die müssen aus meiner Sicht aktuell vielleicht ein KIM-Postfach bedienen können, vielleicht mal eine EPA abrufen können. Das wird ihnen aber sicherlich alles im Rahmen der EDV-Schulung gezeigt. Sowohl Krankenhäuser als auch Reha-Einrichtungen haben in der Regel wesentlich größere, komplexere EDV-Systeme, als wir sie in der Praxis kennen. Und die müssen ohnehin bedient werden vom Personal. Und da gibt es entsprechende Schulungen zu. Und da ist das eigentlich aus meiner Sicht sehr unproblematisch, den Leuten jetzt mal kurz zu zeigen, wie verschicke ich eigentlich so eine KIM-Nachricht oder wie gucke ich mal in die EPA eines Patienten ein. Oder stell vielleicht sogar aus Sicht des Krankenhauses selbst einen Bericht ein, die können es nämlich. Das, wie gesagt, insofern gibt es schon einen gewissen Bezug dazu, die müssen das irgendwie bedienen können, aber die müssen sich nicht um den Anschluss kümmern.
Okay, kommen wir mal zurück zu den Praxen. Wenn sich eine Praxis jetzt an die TI anschließen möchte, gibt es da Unterschiede bei Einzelpraxen, Gemeinschaftspraxen und Praxisgemeinschaften?
Ja, auf jeden Fall. Das sind ja auch alles ganz unterschiedliche Praxen. Das fängt schon an bei dem Thema Einzelpraxen. Grundsätzlich müssen wir hier erstmal differenzieren, gerade wenn es um das Antragsverfahren geht, zwischen dem Therapeuten und dem Praxisinhaber. Viele Solopraxen sind sich nicht darüber bewusst, dass sie beides in Personalunion sind. Viele glauben, sie wären in Anführungsstrichen nur Therapeuten, also meistens Logopäden. Dem ist natürlich nicht so. In einer Solopraxis bin ich eben nicht nur Therapeut, sondern ich bin auch Praxisinhaber. Das merken die spätestens, wenn sie einen Jahresabschluss machen müssen, den sie bei der Steuer einreichen, auch wenn das der sicherlich ein Steuerberater in den meisten Fällen macht, muss man selber den am Ende des Tages unterschreiben. Man muss eben auch die behördlichen Anmeldungen selber vornehmen und so weiter und so fort. Ich muss mich um ganz viele Dinge eben auch als Praxisinhaber kümmern, die erstmal nichts mit dem therapeutischen Alltag zu tun haben. So, und jetzt, und deswegen habe ich ja kurz ausgeholt, ist es eben so, wir brauchen, um an die TI ranzukommen, im ersten Schritt einen elektronischen Heilberufeausweis, kurz EHBA. Und dieser EHBA, der ist tatsächlich immer auf einen Therapeuten zugelassen. Und der hängt auch an einen Therapeut, so wie mir und dir der Personalausweis hängt. Das heißt, wenn der Therapeut, für den Fall, dass es sich um einen angestellten Therapeuten handelt, die Praxis wechselt, dann nimmt der auch seinen elektronischen Heilberufeausweis mit. Da steht auch sein Name oder ihr Name drauf. Der hängt an einer natürlichen Person, sprich einem Therapeuten. Und dann haben wir als nächstes, wenn wir dann diesen EHBA haben, die SMCB-Karte. Das ist die CQ-Modulkarte Typ B, sprich kurz Praxisausweis. Dieser Praxisausweis, der muss der Praxisinhaber beantragen. Wie gesagt, gerade bei den Solopraxen ist das dieselbe Person. Und deswegen fragen sich dann viele Menschen, warum mache ich eigentlich das Gleiche hier nochmal und so. Das sieht nämlich sehr, sehr ähnlich aus tatsächlich, diese Anträge. Das liegt aber daran, ich sage das immer gerne bei uns am Beispiel der Ergotherapie, das ist nämlich tatsächlich eine GmbH. Wir haben also eine Leitungskraft eingestellt. Diese Leitungskraft, die hatte den EHBA beantragt, hat dann erstmal den EHBA bekommen. Und ich als Geschäftsführer der GmbH habe dann die SMCB-Karte beantragt. Und dann fällt das nämlich nicht mehr auf die gleiche Person zurück und unterscheidet sich dann ein bisschen. Und da gehen dann tatsächlich auch so ein bisschen die Unterschiede eben los. Aber im Grundsatz, wenn ich das mal so ganz grob runterbrechen soll, gilt eigentlich die grobe Regel pro IK ein Anschluss. Wir haben so ein paar Ausnahmen, gerade wenn ich so Richtung Frühförderung gucke. Die Frühförderung hat aktuell noch keinen TI-Anschluss. Dann, wenn ich dann nochmal je nach Bundesland gucke, das Problem bei der Frühförderung ist ja, das regelt ja jedes Bundesland anders. Das ist ja nicht bundeseinheitlich geregelt. Gerade die Hessen, die haben noch ihr Sonder-IK dafür. Das sind, wie gesagt, tatsächlich so alles so gesonderte Positionen. Aber wenn wir von der typischen Praxis reden und im logopädischen Bereich, reden wir dann meistens oder nicht selten über die Solopraxis, die ein IK hat. Das ist das, was du vermutlich mit Einzelpraxis gemeint hast auch. Bei der ist es dann tatsächlich so, die beantragt den EHBA, beantragt dann die SMCB-Karte. Idealerweise würde ich sogar heute sagen, man sollte sich vorher einen TI-Anbieter aussuchen, weil wenn man dann den vorher sich von aussucht und vorher schon bei diesem TI-Anbieter ein entsprechendes Paket bucht, dann begleiten die einen tatsächlich auch bei diesen ganzen Anträgen, zumindest die allermeisten. Und dann wird auch das ein bisschen leichter. Und insofern, wie sie vielleicht tatsächlich vorher den Schritt gehen und sich einen TI-Anbieter aussuchen. Ja, dann haben wir das Thema eben Gemeinschaftspraxis. Gemeinschaftspraxis bedeutet ja, wir haben zwei oder mehr Praxen, die eigentlich in der gleichen Immobilie tätig werden. So, und unter Umständen sich auch ein paar Räume vielleicht teilen. Aber grundsätzlich hat jeder sein eigenes IK und jeder rechnet alleine ab. Und für die wird es tatsächlich nicht ganz so leicht in der Praxis. Die Anträge an sich sind erstmal nahezu identisch. Jeder macht das eben für sich. Würde auch bedeuten, wenn wir drei Solopraxen haben, also ich meine damit eine Praxisgemeinschaft, in der drei Therapeuten tätig sind, die jeder ihr eigenes IK haben und auch jeder vielleicht sogar nicht mal weitere Angestellte haben, die haben sich einfach zu dritt zusammengetan, sind in der gleichen Immobilie, nutzen vielleicht auch gewisse Dinge gemeinsam, aber sind letztendlich auf dem Papier erstmal drei Einzelpraxen. Dann haben wir tatsächlich das Szenario, dass jeder davon sich ein EHBA beantragen muss, jeder nach eine SMCB-Karte und jeder danach einen TI-Anschluss buchen muss. Bis dahin ist das gar nicht so wild. Dann wird es allerdings, kommen wir zum Punkt, wo der so ein bisschen aus meiner Sicht unangenehmer wird. Denn alle drei, um bei diesem Beispiel zu bleiben, würden jetzt auch ein eHealth-Kartenterminal brauchen. Also nichts weiter als so ein Kartenterminal, was wir auch beim Arzt schon immer kennen, bei dem dann beispielsweise auch unsere Gesundheitskarte mit eingelesen wird. Aber da steckt eben auch die SMCB-Karte beispielsweise dauerhaft drin. Wenn wir jetzt alle drei tatsächlich selbst keine Angestellten haben, dann geht das vielleicht noch. Dann haben idealerweise jeder von den drei einen eigenen Raum. In diesem eigenen Raum haben sie einen eigenen Computer. Und dann würden sie jeweils ihr eigenes Gerät dort aufstellen. Blöd wird das jetzt, wenn jetzt auch noch die drei auch noch jeweils Angestellte haben, die dann spätestens, wenn wir über die EPA reden, auch Zugriff auf dieses Kartenterminal brauchen. Und da habe ich tatsächlich schon das ein oder andere Mal die Frage gestellt bekommen, wo stellen wir denn jetzt eigentlich diese ganzen Kartenterminals auf? Und hinzu kommt noch, dass wir für jedes Kartenterminal idealerweise auch tatsächlich einen Computer brauchen, der sich dann in die TI einloggt. In der Theorie ist es tatsächlich möglich, mit einem Computer sich auf mehreren Kartenterminals einzuloggen. Ich wollte damals bei uns auch den Schritt gehen. Also wir haben ja tatsächlich zwei IKs, eins für die Logopädie, eins für die Ergotherapie. Und wir haben auch zwei Kartenterminals. Beide Praxen sind bereits an die TI angeschlossen. Die Logopädie schon seit 2024. Die Ergotherapie haben wir dann in Q2 diesen Jahres nachgezogen. Und ich habe damals am Anfang gesagt, komm, wir stellen beide Kartenterminals vor uns vorne am Empfang hin und wir lassen alles über einen Computer laufen. Und selbst ich, der mich selbst als relativ EDV-affin bezeichnen würde, habe dann gesagt, gut, klar, mir ist bewusst, ich habe hier so ein kleines Tool mit zum Einloggen, das muss ich irgendwie zweimal starten. Dann mache ich meine kleine virtuelle Maschine auf und starte das innerhalb von einer virtuellen Maschine ein zweites Mal und das müsste eigentlich unproblematisch sein. Und habe dann so ein bisschen mit den Leuten, die das letztendlich einrichten, gesprochen. Und die haben dann gesagt, ja, aber Herr Schilling, denken Sie dran, im Hintergrund haben wir noch den RISE-Dienst laufen. Den müssen wir dann auch simultan zweimal ausführen. Den müssen wir auch noch virtualisieren. Und das mit der Firewall könnte sich auch nicht ganz einfach gestalten. Das könnten wir aber umverlagern und könnten das direkt im Router schon was machen. Und dann wird es irgendwie möglich werden. Und wie gesagt, das wurde dann tatsächlich recht kompliziert und hat letztendlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, komm, wir haben am Anfang zwei Computer stehen, wir nutzen einfach beide Computer. Einer Computer loggt sich in die Logo ein, der andere loggt sich in die Ergo ein. Das wird doch unterm Strich irgendwie deutlich einfacher, als das über einen Computer laufen zu lassen. Das würde ich auch tatsächlich jeder, der die Möglichkeit hat, empfehlen, wenn es mehrere IKs gibt und dadurch mehrere Kartenterminals gebraucht werden, das über mehrere Computer laufen zu lassen. Aber wie gesagt, man muss da einfach gucken, welche Möglichkeiten man da hat. Wenn ich mir jetzt beispielsweise vorstelle, dass eine Praxis Ergo, Logo, Physio hat, vielleicht sogar noch Depodo, aber dann reden wir plötzlich über vier Kartenterminals und vier Computer. Selbst wenn die einen Empfang haben, das sprengt schnell mal den Empfang. An der Stelle vielleicht mal dazu gesagt, wenn es echt jemanden gibt, der diese Probleme hat, bei mehr als zwei IKs gibt es tatsächlich Möglichkeiten, Kartenterminals ein bisschen zu reduzieren. Indem man tatsächlich mehr als eine SMCB-Karte in einen Kartenterminal stecken und dann mit einem anderen Kartenterminal per Remote seinen Zugriff verschaffen. Das würde das Ganze jetzt hier sprengen, das technisch auszuführen. Aber also jeder, der mehr als zwei Kartenterminals braucht, würde ich dazu raten, sich damit mal im Detail zu beschäftigen und eventuell auch mit Leuten zu sprechen, die davon echte Ahnung haben. Und da gibt es dann irgendwie schon noch ein bisschen Möglichkeiten. Wird ein bisschen kompliziert. Aber irgendwann ist das der Aufwand dann aus meiner Sicht auch wert. Das war das Thema Gemeinschaftspraxen. Weil in Gemeinschaftspraxen haben wir das Problem, mehrere IKs gleich mehrere Zugänge. Bei der Praxisgemeinschaft wiederum haben wir das Problem nicht. Eine Praxisgemeinschaft verfügt in der Regel über ein IK, es sei denn, wie gesagt, wir haben es interdisziplinär. Dann haben wir natürlich auch wieder mehrere IKs. Aber wenn wir jetzt einfach mal im rein logopädischen Bereich bleiben, dann habt eine Praxisgemeinschaft in der Regel ein IK. Ein IK bedeutet wiederum auch ein Anschluss. Bedeutet auch, ich brauche auch nur ein EHBA. Also auch das eine oft gestellte Frage. Brauchen dann eigentlich alle ein EHBA? Nein, brauchen sie nicht. Das Frustrierende an dieser Stelle ist übrigens, der EHBA hat aktuell nur eine einzige Funktion. Wir brauchen ihn, um die SMCB-Karte zu beantragen. Ist die beantragt, können wir den EHBA abheften, beiseite legen. Wir werden ihn die nächsten 4,5 Jahre nicht mehr brauchen. 4,5 Jahre deswegen, weil die SMCB-Karte ist 5 Jahre lang gültig. Das heißt, wir müssen rechtzeitig irgendwann eine neue beantragen, nicht erst, wenn die abgelaufen ist, sondern dann logischerweise davor. Deswegen sage ich immer 4,5 Jahre. Das ist was ich so gemerkt habe, was bei den Ärzten so ein Prozedere ist, dass die sagen, nach 4,5 Jahren beantragen sie die Karten neu. Denn dann, wie gesagt, haben sie die sicher rechtzeitig, bevor die ablaufen, die alten Karten. Und dann könnten wir unter Umständen den EHBA nochmal brauchen. Also das zum Thema also Einzelpraxis, Praxis, Gemeinschaft und Gemeinschaftspraxen. Soweit verständlich oder fehlt noch was?
Nee, total verständlich. Danke auch für deine guten Tipps. Vor allen Dingen auch, dass man sich eben schon vorher einen TI-Anbieter sucht, bevor man den ganzen Prozess startet, dass man da jemanden an der Hand hat, wo man auch nochmal Nachfragen stellen kann. Total gut. Wie ist das denn jetzt, wenn ein EHBA auf den Angestellten oder die Angestellte läuft und die SMCB-Karte läuft ja dann eben auf die Praxis und jetzt verlässt die Angestellte die Praxis innerhalb dieser 5 Jahre? Dann muss doch schon vorher nochmal eine neue EHBA beantragt werden, oder?
Nee, also sehe ich aktuell keinen technischen Grund für, weil wie gesagt, ich brauche den EHBA ja nur, um die SMCB-Karte zu beantragen. Habe ich die SMCB-Karte einmal, dann läuft die, wie gesagt, 5 Jahre lang und da gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, dass ich dann nochmal einen neuen EHBA beantragen muss. Den brauche ich erst wieder, wenn ich eine neue SMCB-Karte brauche und dann natürlich logischerweise ein bisschen mehr Reserve einkalkulieren. Das muss dann aber jeder für sich auch irgendwie ein bisschen gucken und entscheiden. Je nachdem auch vielleicht, wo man sich anschließt. Das Spannende ist ja tatsächlich, dass wenn man so hört, wie lange dauert das, bis so eine Karte produziert ist. Davon mal abgesehen, dass wir aktuell einen Vertrauensdienstanbieter haben, so nennen wir diese Dienste, die eben diese Karten produzieren, der aktuell enorme technische Probleme hat. So müssen wir uns grundsätzlich darüber bewusst sein, dass wir uns aktuell in einer Phase befinden, in der zumindest sehr viel Heilmittelerbringende Karten beantragen. Das bedeutet, in 5 Jahren, so vermute ich, wird das ähnlich sein. Das heißt, diese Hersteller von diesen Karten, die haben so ein extremes Saisongeschäft gefühlt. Keine Ahnung, ob sich das so im Laufe der nächsten Jahre irgendwie so ein bisschen vermengt. Es ist natürlich so, immer wenn eine neue Praxis aufmacht, dann bestellt die natürlich dann die Karte, wenn sie neu aufmacht. Das heißt, die ist dann nicht in diesen üblichen 5-Jahres-Zyklen drin. Also es wird sich sicherlich irgendwie so im Laufe der Zeit ein bisschen vermengen. Einige beantragen die vielleicht auch schon nach 4 Jahren eine neue, andere vielleicht erst verpassen das tatsächlich vielleicht und merken plötzlich, oh Mist, meine Karte ist nicht mehr gültig, ich kann plötzlich, bin offline, muss jetzt erst eine Karte wieder beantragen. Also das wird sich sicherlich so ein bisschen mit dem Laufe der Zeit, wie gesagt, so ein bisschen mischen. Aber das wird eine spannende Sache sein. Mal gucken, wie sich das verhält, wie dann die Wartezeiten sind. Ich kann mir vorstellen, und das ist wie gesagt meine reine Vorstellung, wissen tue ich es nicht, dass es da immer so einen regelmäßigen Rhythmus von 5 Jahren so einen Run auf diese Karten gibt. Wobei, vielleicht müsste man eher gucken, dass man sich nicht im 5-Jahres-Rhythmus der Ärzte befindet, weil Ärzte haben wir ja viel mehr als Heilmittel erbringen. Ne? Dass man da einfach mal guckt, wo sind dann die Peaks letztendlich für die ODAs. Ja, kann ich so nicht sagen. Also grundsätzlich, um deine Frage zu beantworten, ich sehe da zumindest aktuell keinen Grund für, dass ich mir einen neuen oder irgendein Angestellter sich einen neuen EHBA holt, nur weil der mit der vorige gegangen ist. Spannender ist übrigens die Frage, wer bezahlt den EHBA? Denn das dürfte kein Geheimnis sein, dass der angestellte Therapeut kein Interesse daran hat, 500 Euro für einen EHBA zu bezahlen, den sein Chef braucht. Ne? Dementsprechend ist das für mich eigentlich selbstredend, dass diese Kosten die Praxis übernimmt.
Genau, du hast jetzt gerade die Kosten schon mal angesprochen. Das ist ja auch nicht nur der EHBA, der irgendwie was kostet. Was für Kosten kommen denn auf die Praxisinhaberinnen und Inhaber zu?
Ja, da haben wir tatsächlich eine ganze Reihe von Kosten, Anführungsstrichen. Zum einen kostet der reine Antrag beim elektronischen Gesundheitsberuferegister in Münster je 40 Euro. Je deswegen, weil einmal für den EHBA und einmal für die SMCB-Karte. Also alleine dafür, dass die prüfen, bin ich überhaupt berechtigt, eine solche Karte zu bekommen, verlangen die eine Verwaltungsgebühr in Höhe von jeweils 40 Euro. So, und dann kommen ab die Ausweise selber dazu. Der EHBA, der kostet 500 Euro. Die SMCB-Karte, die kostet, ich glaube, 465 Euro, so ein bisschen mehr als 460 Euro. Weil jeweils Bruttopreise jetzt. Ne? Es werden natürlich Nettopreise ausgewiesen, aber für uns als normale Praxisinhaber sind ja die Bruttopreise interessant. Wir sind ja nicht vorsteuerabzugsberechtigt. Das heißt, das sind erstmal so die Kosten, die ich für die Ausweise habe. Wer jetzt an der Stelle sagt, oh, das sind aber, dann bin ich ja schon über 1000 Euro los für die Anträge und die beiden Karten. Das fällt mir echt schwer, das jetzt auf einen Schlag zu bezahlen. An der Stelle kann ich sagen, es gibt auch VDAs, sprich zwei, die verlangen das gar nicht alles am Anfang. Bei denen kann ich das auch jahresweise oder sogar teilweise quartalsweise und der eine macht sogar monatsweise bezahlen. Es bleibt in Summe immer das Gleiche, ich bezahle entweder für den EHBA 500 Euro oder 100 Euro pro Jahr oder 25 Euro pro Quartal. Das ist halt nur eine Liquiditätsfrage, dass einfach das Geld ein bisschen bei mir bleibt und ich das dann stufenweise zahlen kann. Aber der Betrag, den es mich am Ende kostet, das sind letztendlich immer die 500 Euro für den EHBA und ein bisschen mehr als 460 Euro für die SMCB-Karte. Wie gesagt, jeweils plus 40 Euro für den Antrag. Sind wir in Summe bei einem Tick über 1000 Euro für die beiden Karten verteilt auf 5 Jahre. Ne? Das muss man immer dazu sagen. Und wenn man jetzt ganz genau nehmen will und wer vorher zugehört, aufmerksam zugehört hat, der sagt jetzt, ja, Deswegen 5 Jahre stimmen doch gar nicht. Sie haben doch am Anfang gesagt, ich muss nach 4,5 Jahren schon neue beantragen, damit die rechtzeitig gültig sind. Ja, das stimmt. Die 5 Jahre sind streng genommen gelogen. Wenn man echt letzten Tag den Betrieb der Praxis einstellen will und es genau 5 Jahre lang nutzen will, dann stimmt die Zahl. Aber ansonsten ist es eine theoretische Zahl, weil wenn ich eben ein paar Monate früher schon eine neue Karte beantrage, dann muss ich 2 Karten parallel bezahlen. In der Zeit, in dem ich so die alte noch gültig ist und ich die neue schon habe, in der Zeit bezahle ich dann, wie gesagt, das parallel. Das ist aber letztendlich ein überschaubarer Zeitraum und auch ein überschaubarer Betrag, insofern zu vernachlässigen, aber für die, die es ganz genau haben wollen, das ist so. Dann kommen wir eigentlich tatsächlich zu den wesentlich nennenswerteren Kosten. Das sind nämlich die monatlichen Kosten, die ich bezahle beim TI-Anbieter. Und diese variieren tatsächlich relativ stark und am Ende dann doch wieder kaum. Und zwar deswegen, es gibt TI-Anbieter, die am Anfang erstmal Geld dafür verlangen, dass man so einen Kartentümmel bekommt. Wir haben beispielsweise einen Anbieter, der verlangt für das Kartentümmel aktuell 650 Euro plus 70 Euro Versand. Das heißt, da bin ich schon mal 720 Euro auf einen Schlag los, nur um an solchen Kartenterminal ranzukommen. Dafür ist der dann allerdings in der monatlichen Pauschale ein bisschen günstiger. Ich glaube, der nimmt dann so um die 180 Euro im Monat. Dann haben wir andere Anbieter, da liegt der Preis oft so um die 200 Euro im Monat. Da ist dann aber schon alles inkludiert. Das heißt, da muss ich mich dann nicht am Anfang erstmal ein Kartenlesegerät kaufen oder dergleichen, sondern das ist dann alles inkludiert. Dann gibt es noch Anbieter, die sagen, wir haben einen Betrag für den TI-Anstoß und dann nochmal einen Betrag für das KIM-Postfach. Da ich aber zwangsläufig, um die Refinanzierung zu bekommen, auch das KIM-Postfach brauche, muss ich am Ende wieder beides buchen. Das eine geht eigentlich gar nicht ohne dem anderen. Dann gibt es noch Anbieter, die sagen, ja, wir haben am Anfang einmal eine Einrichtungspauschale. Auch da bezahlt man teilweise nochmal einen gewissen Betrag am Anfang. Die sind dann in der Regel auch im Monat ein bisschen günstiger. Und deswegen gibt es tatsächlich, zumindest auf den ersten Blick, Unterschiede. Aber auf dem zweiten Blick ist es dann so, dass letztendlich dass die Unterschiede gar nicht so nennenswert auseinanderliegen, wenn ich das Ganze auf 5 Jahre rechne. Die Frage ist bloß immer, wie gesagt, wie sieht meine eigene Liquidität aus? Aber ich würde es davon, ehrlich zu sein, nicht abhängig machen. Wir haben auch einen Anbieter am Markt, der tatsächlich ein reines TI-Paket anbietet. Der macht das echt sogar, muss ich fairerweise gestehen, eine ganze Ecke günstiger. Da kann man, je nachdem, zu welchen Konditionen man dort drankommt und wie lange man Laufzeiten abschließt, da kann man tatsächlich 20 bis 40 Euro monatlich unter der TI-Refinanzierungspauschale bleiben. Da ist dann allerdings tatsächlich keine, zumindest echte Praxisverwaltungssoftware dabei. Auch eine Anbindung an eine andere Praxisverwaltungssoftware ist nur begrenzt möglich. Mir fällt es schwer, dazu zu raten. Es ist mir natürlich bewusst, dass wir da draußen auch einige Praxen haben, die eigentlich gar keine Lust auf Digitalisierung haben und die sagen, ich will echt nur das Minimum machen. Und für die könnte das tatsächlich was sein, aber ansonsten würde ich dazu tatsächlich nicht großartig raten. Und dann haben wir, wie gesagt, diese roundabout 200 Euro im Monat und da spielt letztendlich die Musik. Wie gesagt, die meisten liegen noch eher ein bisschen drunter unter den 200 Euro. Das sind dann letztendlich die Kosten, die auf mich zukommen.
Okay, und du hattest gerade Refinanzierung schon angesprochen. Wie viel Geld bekommt man denn quasi wieder zurück und wie kommt man dahin?
Also der Refinanzierungsantrag ist glücklicherweise echt sehr, wie ich finde, gut und leicht gestaltet worden. Man kommt zum Refinanzierungsantrag über das GKV-Antragsportal. Das kennen hoffentlich alle schon durch die TML-Pauschale, wobei jetzt tatsächlich, muss ich gestehen, ein bisschen Ironie mitklingt, weil ich weiß, dass die meisten es nicht kennen, weil die meisten keine TML-Pauschale beantragt haben. Leider Gottes, auch an der Stelle vielleicht auch nochmal den Tipp mitgegeben, wer das noch nicht gemacht hat, der kann auch das noch dieses Jahr machen. Für jeden, der eine TML, also ist die Kurzform für telemedizinische Leistung oder Früher hat man dazu Videotherapie gesagt, durchführt, und es reicht, eine Videotherapie durchzuführen und der sich irgendwelche Hardware zugelegt hat, die damit irgendwie im Zusammenhang steht, der kann die letzten 3 Jahre eine TML-Pauschale von jeweils 750 Euro pro Jahr für Logopäden erhalten und beantragt das, nimmt das mit. Das kann ich nur jedem mit auf den Weg geben. Ins GKV-Antragsportal reingehen, brauche ich nur bei Google GKV-Antragsportal eintragen, finde ich sofort, sich dort einmal registrieren. Die TML-Pauschale für 23 und 24 kann nicht mehr beantragt werden. Das Geld ist dann weg für diejenigen, die es nicht gemacht haben. Für 25 könnt ihr das noch beantragen. Und in genau diesem Portal kann dann tatsächlich auch der Refinanzierungsantrag gestellt werden. Für den Refinanzierungsantrag müssen wir uns einmal für dieses Verfahren tatsächlich nochmal registrieren. Also es gibt 2 Registrierungen am Anfang, einmal fürs Portal. Das haben wir hoffentlich schon getan, wie gesagt, für die TML-Pauschale und dann die Registrierung für die TIF-Refinanzierung. Dafür muss ich tatsächlich nicht viel mehr machen als meine IK-Kennzeichen angeben und die Telematik-ID der SMCB-Karte. Das ist eigentlich auch die Telematik-ID, das heißt, die steht übrigens auf dem Schreiben drauf, auf der damals wir die SMCB-Karte bekommen haben. Einfach da drauf gucken. Alternativ kann man auch tatsächlich im KIM-Verzeichnisdienst einfach mal sich selber suchen. Da steht, ist auch die Telematik-ID mit veröffentlicht. Dort findet man sie auch. Wenn man sich dann dafür registriert hat, das, wie gesagt, geht ganz zügig durch, dann kann man den eigentlichen Antrag stellen. Um den eigentlichen Antrag zu stellen, auch das relativ simpel letztendlich. Übrigens auf der DBL-Seite ist das alles entsprechend erklärt. Da kann man das auch sehr gut nochmal nachgucken. Aber ansonsten auch da geht, man gibt das Datum letztendlich an. Übrigens in vierfacher Ausführung ein, weil man an die TI angeschlossen worden ist. Also es geht echt um das Datum, an dem der Anschluss stattgefunden hat. Nicht um das Datum, an dem man die erste Karte beantragt hat. Daher an der Stelle auch nochmal dein Tipp. Wenn man die Karten beantragt hat und die jetzt Monat für Monat oder Quartal für Quartal zahlt, die nicht in der Schublade liegen lassen, sondern dann auch den letzten Schritt gehen und sich an die TI anschließen, denn dann bezahle ich nicht die Karten die ganze Zeit aus eigener Tasche, sondern dann bekomme ich die refinanziert. Die bekomme ich, solange die in der Schublade liegen, bekomme ich sie nicht refinanziert. Ja, genau, das ist der aktuelle Stand. Da trage ich dann, wie gesagt, ein, wann ich das gemacht habe, kreuze eine kurze Selbstauskunft an, dass ich angeschlossen bin, dass ich auch ein KIM-Postfach habe. Auch da muss ich nochmal das Datum für das KIM-Postfach angeben. Das ist zu 99,99% das gleiche Datum, an dem ich auch in die TI angeschlossen worden bin. Aber wir tragen es hier nochmal ein. Wichtig ist, wir müssen hier noch den EHBA besonders beantragen. Das sind aktuell 7,77 Euro, die wir pro Monat nochmal für den EHBA bekommen. Bitte nicht wundern, im Antragsportal wird der Preis immer aufs Quartal gerechnet, also einfach mal 3. Und dafür müssen wir jetzt nochmal die Telematik-ID des EHBAs angeben. An der Stelle auch wieder die Frage, wo finde ich die eigentlich? 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1, als man den EHBA freigeschaltet hat, haben wir eine E-Mail bekommen, dass, mit einer Bestätigung, dass die Freischaltung erfolgt ist. Dort steht dann auch die Telematik-ID des EHBAs drin. Für den Fall, dass jemand seine E-Mail vielleicht nicht mehr finden sollte, dann das Formular raussuchen, auf dem der PIN damals für die EHBA drauf stand. Das ist so ein übliches Schreiben, was man freigeruppelt hat, was wir auch alle von EC-Karten oder Kreditkarten kennen. Und auf diesem Schreiben, da steht auch nochmal die Telematik-ID des EHBAs dran. So. Und dann, wie gesagt, klicke ich letztendlich nur auf Abschicken und warte dann, dass das bearbeitet wird. Ich hoffe, dass das halbwegs beschleunigt geht. Ich habe tatsächlich, da ich das Formular ist seit dem 1. Oktober 2025 online, ich habe das tatsächlich direkt am 1. Oktober gemacht, tatsächlich auch kurz nach Mitternacht. Die Jungs waren da ganz pünktlich, sind Punkt 0 Uhr online gegangen mit dem Formular, habe es dann tatsächlich wenige Minuten danach auch schon ausgefüllt. Habe dann auch den ersten Refinanzierungsantrag gestellt. Ich habe jetzt zugegebenerweise heute noch nicht reingeguckt, aber Stand letzte Woche Freitag hatte ich noch keine Freigabe. Keine Ahnung, wie lange das dauert, bis die das bearbeiten. Spielt auch er tatsächlich erstmal eine sekundäre Rolle, weil die Auszahlung erfolgt sowieso immer erst bis zum 15. des 3. Monats des Folgequartals. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Ich versuche das mal anhand meines konkreten Beispiels an der Zahl zu benennen. bedeutet, jeder, der in diesem Quartal, also ab dem 1.10.25, seinen Antrag stellt, bekommt bis zum 15.03. dann die entsprechende Refinanzierungspauschale ausgezahlt. Genau, das ganz kurz zum Thema Refinanzierungspauschale. Die Refinanzierungspauschale für den EHBA hatte ich schon genannt. Das sind die 7,77 Euro. Die Refinanzierungspauschale für die TI selber liegt aktuell bei 207,93 Euro. Und diese Pauschale wird jährlich zum 1. Januar erhöht. Und die richtet sich nach der Erhöhung der einheitlichen Punktwertes für Ärzte. Das heißt, die Ärzte, die handeln jedes Jahr bis zum 31.08. aus, um wie viel mehr Geld die Ärzte dann letztendlich für das nächste Jahr bekommen. Mitte September war es, glaube ich, hieß es dann, die kriegen 2,8% mehr. Das heißt, auch die Refinanzierungspauschale erhöht sich damit automatisch zum 01.01.26 um 2,8%. Genau, das ist dann, wie gesagt, das Geld, das wir dann quartalsweise bekommen. Also auch hier wieder ganz wichtig, wir gehen immer ein paar Monate in Vorleistung, weil wir das Geld immer erst rückwirkend 15. des 3. Monats des Folgequartals ausbezahlt bekommen.
Jetzt haben wir gehört, es ist natürlich mit ein bisschen Aufwand verbunden, die Karten zu beantragen, sich anschließen zu lassen, sich einen Anbieter zu suchen. Wir haben aber auch die Möglichkeit der Refinanzierung. Was würdest du denn sagen, was sind die Vorteile der Anbindung an die TI für Logopädinnen und Logopäden?
Die Vorteile für Logopäden bzw. für die Praxis liegen aktuell insbesondere darin, dass wir das KIM-Postfach nutzen können. Und das ist natürlich jetzt tatsächlich recht umstritten, wie groß dieser Vorteil ist. Und das ist natürlich zugegebenerweise auch immer ein bisschen ein subjektiver Wert. Interessant finde ich immer, dass all die, die bis Stand heute nicht an die Telematikinfrastruktur angeschlossen sind und kein KIM-Postfach haben, oft immer der Überzeugung sind, dass der Nutzen sehr gering ist. Diejenigen, die bereits an die TI angeschlossen haben und das KIM-Postfach nutzen, sind überwiegend anderer Meinung. Das ist immer so ganz spannend, wenn Leute, die sagen, ich nutze das System nicht, aber es hat keinen Nutzen. Und die Leute, die sagen, ja, ich nutze das System und für mich hat es sehr wohl einen Nutzen. Wem schenke ich jetzt Glauben? Das lasse ich erstmal dahingestellt, das kann jetzt jeder für sich entscheiden. Was wir für uns gemerkt haben, wie gesagt, wir nutzen das jetzt seit Ende 2024. Wir verschicken seitdem Berichte fast ausschließlich per KIM. An der Stelle kommt übrigens oft die Frage, ja, haben denn überhaupt alle Ärzte ein KIM-Postfach? Kann ich das überhaupt allen schicken? Ich kann dann immer nur sagen, die Ärzte sind per Gesetz seit 2019 dazu verpflichtet, angeschlossen zu sein. Diejenigen, die nicht angeschlossen sind, die kriegen tatsächlich eine Sanktion. Ich möchte nicht sagen, dass es niemanden gibt, der die Sanktion in Kauf nimmt und nicht angeschlossen ist. Ich kenne hier keinen Arzt, der nicht angeschlossen ist. Was ich kenne tatsächlich eine Praxis, die keine Kassenzulassung hat, also ausschließlich Privatpatienten behandelt, die ist tatsächlich nicht angeschlossen. Man muss fairerweise dazu sagen, die Ärzte, die keine Kassenzulassung haben, haben noch gar nicht so lange die Möglichkeit, sich überhaupt an die TI anzuschließen. Und für die besteht auch tatsächlich keine Pflicht. Ist übrigens ähnlich mit den Heilmittelerbringenden. Ne? Also auch eine logopädische Praxis, die keine Kassenzulassung hat, hat keine Pflicht, sich an die TI anzuschließen. Das heißt, wir haben hier in der Gegend eine Praxis, auf die das zutrifft. Und wir haben bei uns auch noch ein Frühförderzentrum, die selbst auch Ärzte beschäftigen und auch selbst Verordnung ausstellen. Auch die sind tatsächlich noch nicht an die TI angeschlossen und auch da können wir keine Berichte per KIM hin verschicken. Also abgesehen von diesen zwei Ausnahmen verschicken wir Berichte ausschließlich per KIM und wir stellen fest, dass das bei den Ärzten auf eine sehr positive Resonanz stößt. Die meisten finden das sehr, sehr gut, dass sie jetzt Berichte nicht mehr extra einscannen müssen, um die dann irgendwo beim Patienten hinterlegen, sondern dass sie die gleich digital bekommen, natürlich in ihr System letztendlich wieder integrieren. Das ist auch kein Geheimnis, die Arztpraxen, die haben auch alle eine Praxisverwaltungssoftware und auch da freuen die sich, wenn die das direkt in die Praxisverwaltungssoftware reinbekommen und von dort aus einem Patienten dann zuordnen können. Status quo müssen sie das leider noch und dann eben das direkt bei sich im System haben. So, wozu führt das? Jetzt sagte ich eingangs, ich bin kein Logopäde. Das heißt, Logopäden wissen viel mehr als ich. wie wichtig Kommunikation ist und wie wichtig das ist, das gleiche Kommunikationsmittel zu nutzen, um mit jemandem auf Augenhöhe kommunizieren zu können. Und genau das merken wir. Wir merken einfach, dass das Thema dazu beiträgt, dass wir ernster genommen werden und dass wir mehr mit Ärzten auf Augenhöhe kommunizieren. Zu behaupten, man führt jetzt das KIM-Postfach ein und dann funktioniert alles von alleine, wäre natürlich gelogen. Das ist Quatsch. Es gehört viel mehr dazu, professionell zu arbeiten. Und damit meine ich nicht, eine tolle, wertvolle Therapie durchzuführen, sondern zum professionellen Arbeiten gehört eben auch eine entsprechende moderne Dokumentation, eine entsprechende Kommunikation mit anderen Teilnehmern im Gesundheitswesen. Das sind aus unserer Sicht in erster Linie eben die Ärzte. Und da trägt KIM aus meiner Sicht sehr wohl einen wesentlichen Baustein dazu bei. Und wir haben übrigens tatsächlich bei uns sogar einen Arzt, der hat auf jeder Verordnung allmählich einen Stempel drauf. Berichte werden nur noch ausschließlich per KIM akzeptiert. Es zeigt, wie die Ärzte dahinterher sind. Einige sicherlich mehr als andere, auch da gar keine Frage. Aber die Ärzte, die wünschen sich das echt. Und ich finde das auch gut und richtig. Wir haben das extra dafür geschaffen, um ein einheitliches Kommunikationsmittel im Gesundheitswesen zu haben. Wir haben aber auch rechtlich gesehen heute schon Zugriff auf die EPA, also die elektronische Patientenakte. Leider haben das bisher die wenigsten Softwarehersteller technisch umgesetzt, sodass es bisher eher eine theoretische Natur ist. Ich gehe davon aus, dass sich bis zum Jahreswechsel dann nochmal bei einigen etwas ändern wird. Das ist zumindest das, was mir der ein oder andere Praxisverwaltungssoftwarehersteller suggeriert hat. Bedeutet letztendlich, wir können dann davon ausgehen, dass wir ab Anfang nächsten Jahres eben zusätzlich auch Einsicht in die elektronische Patientenakte unserer Patienten vornehmen können. Natürlich dann wirklich nur bei denen, die uns einen entsprechenden Zugriff erlauben. Und auch das, da bin ich wieder bei dem Thema, ich bin kein Logopäde, das fällt mir immer so ein bisschen schwer, da zu sagen, wo drin liegen denn überhaupt die Vorteile. Aber es ist natürlich so, dass man sich da ein bisschen in die Krankheitsgeschichte der Patienten so ein bisschen einlesen kann. Und dass man eben einfach mal gucken kann, lag da vielleicht schon ein Schlaganfall vor oder dergleichen, wann war der? Und man hat einfach die Chance, da ein bisschen in diese Akte reinzugucken, ein bisschen zu gucken, was war da. Jetzt muss man natürlich fairerweise dazu sagen, die elektronische Patientenakte ist Anfang diesen Jahres eingeführt worden. Die Ärzte können sie seit April diesen Jahres befüllen, müssen sie seit Oktober befüllen, das heißt jetzt erst seit einigen wenigen Tagen. Bedeutet letztendlich auch, diese Akten sind oft noch recht leer. Da müssen wir natürlich mal gucken. Diese Akten, die werden natürlich interessanter, wenn natürlich auch ein bisschen mehr drinsteht. Ne? Aber das Problem erledigt die Zeit ja von alleine. Wie gesagt, aktuell ist es so, Stand Anfang Oktober, dass ungefähr 80% der Arztpraxen das geschafft haben, die Daten in die EPA einzupflegen. 20% ziehen nach, die werden auch nachziehen, weil die werden sanktioniert, wenn sie es nicht schaffen. Das ist unproblematisch, aus meiner Sicht ein bisschen problematischer ist es bei den Krankenhäusern, die waren ein bisschen träger. Auch die haben die Pflicht, die seit dem 1. Oktober zu befüllen. Bei denen ist das Verhältnis, Stand Anfang Oktober, tatsächlich leider fast genau andersrum. 20% machen es, 80% schaffen es, die technische Umsetzung noch nicht. Aber auch da bin ich echt optimistisch, dass sich das innerhalb von wenigen Wochen auch noch ändern wird. Es sind nur noch einige wenige Ausnahmen gibt, die das nicht schaffen. Und bei allen anderen, die werden die elektronische Patientenakte entsprechend füllen. Das heißt, auch da gibt es einen weiteren Vorteil, dass die elektronische Patientenakte dann eben ab Januar nächsten Jahres, oder was heißt ja, Entschuldigung, ich kann das gar nicht versprechen, ob es Januar wird, je nach Praxisverwaltungssoftwarehersteller, es gibt welche, die können es wohl heute schon und andere werden dann ab Anfang nächsten Jahr nachziehen. Das ist zumindest das, wie gesagt, was mir immer so mitgeteilt wird. Und dann können wir die eben auch einsehen und auch da sehe ich nochmal tatsächlich einen weiteren Vorteil drin. Ein kleiner Wermutstropfen an der Stelle. Heilmittelerbringende haben tatsächlich Stand heute nur Leserechte bei der EPA. Das heißt, wir können leider keine Berichte einstellen. Das ist aus meiner Sicht semi-optimal. Da besteht aus meiner Sicht auch Nachbesserungsbedarf. Bin ich auch nicht der Einzige, der das so sieht. Und ich denke, hoffe, da tut sich nochmal was. Aber so ist es eben aktuell. Und dann haben wir natürlich vielleicht nochmal als kleinen Ausblick. Heute steht im Gesetz noch drin, dass ab 01.01.27 verpflichtend die elektronische Heilmittelverordnung, kurz EVO, eingeführt wird. Spätestens ab dann haben wir natürlich einen gewissen Zwang, dass wir die nutzen müssen, weil ansonsten bekommen wir keine Heilmittelverordnung mehr von unseren Patienten. Die gibt es dann nur noch auf elektronischen Wege. Und wenn wir das haben, dann sollten wir daran teilhaben. Und deswegen mag ich eigentlich auch immer nicht die Frage, muss ich das machen? Aus meiner Sicht müsste sich immer die Frage stellen, wann darf ich das machen? Ab wann darf ich dabei sein? Das sind ja auch die Fragen, die wir uns gestellt haben. Deswegen waren wir ja auch schon so früh dabei, weil wir da eben gesagt haben, Mensch, wenn wir da so viele Vorteile haben, und das ist ja tatsächlich was, da würde ich tatsächlich auch mal die Frage mal an dich zurückgeben. Ich sage immer so schön, wenn es irgendwo heißt, es gibt Freibier, ne? Wobei Logopäden sind wahrscheinlich nicht die typischen Biertrinker, aber auch wenn es irgendwo auf einer Messe irgendwelche Goodies gibt, die zu verschenken sind oder dergleichen, dann wird immer großzügig mitgenommen und dann heißt es immer, oh, ist ja toll. Und bei einem T-Anschluss verhält es sich eigentlich ähnlich. Wir bekommen den vollständig refinanziert. Wir bleiben also auf kein Geld sitzen. Ja, zugegebenerweise müssen insbesondere am Anfang uns einmalig damit ein bisschen beschäftigen, um das einzurichten. Also übersetzt, wir müssen das Goodie, das wir irgendwo auf der Messe vielleicht geschenkt bekommen, selbst mit nach Hause tragen und selbst damit rumlaufen. Aber normalerweise müssten doch eigentlich jetzt alle sagen, hey, wir kriegen einen TI-Anschluss geschenkt. Lass uns den doch mitnehmen. Egal, wie viel wir den anschließend tatsächlich nutzen. Vielleicht nutzen wir ihn tatsächlich nicht vollumfänglich, das weiß ich nicht. Aber wieso besteht da bei Logopäden, übrigens auch bei anderen Heilmittelerbringenden, und übrigens auch sicherlich bei einigen Ärzten, wobei ich aus die sind aus meiner Sicht darüber weg, weil die schon länger dabei sind. Warum besteht da immer so viel Diskrepanz? Warum kommt immer die Frage auf, wann müssen wir? Warum sagen so wenige, hey, cool, wir kriegen so einen TI-Anschluss umsonst, her damit.
Ja, auf jeden Fall eine gute Frage. Ich glaube wirklich, viele haben einfach irgendwie Angst oder Bedenken oder sagen, das ist zu viel Aufwand und ich habe sowieso schon so viel mit meiner Praxis zu tun. Und jetzt muss ich das auch noch machen. Ich glaube, das ist bei vielen irgendwie so der Punkt. Ich finde aber, dass du in dieser Folge viele Fragen auch nochmal super gut beantwortet hast. Und ich glaube auch, die Bedenken von Praxen, die sich bisher noch nicht haben anschließen lassen, ausgeräumt. Wenn die Praxisinhaberinnen und Inhaber, die uns hier gerade zuhören, noch Fragen zur TI haben, was kannst du empfehlen? Wie können sie sich noch weitere Informationen holen?
Also als erstes haben wir vom DBL auf der Webseite unter Beruf und Recht zu finden tatsächlich einiges an Informationen bereits eingestellt rund um die TI. Haben da auch so eine Unterseite mit Gerüchten, bei dem wir so ein bisschen Frage-Antwort-Spielchen spielen. Da kann man einfach mal nachgucken und sich da einfach mal durchlesen. Auch da erhält man, wie ich finde, sehr viele, sehr nützliche Informationen. Ansonsten haben wir das DBL-Mitgliederportal. Auch da gibt es eine extra entsprechende Kategorie zum Thema Telematikinfrastruktur. Da sind auch einige Mitglieder sehr engagiert, auch sehr gut zu antworten. Das ist insbesondere, behaupte ich, dann interessant, wenn ich vielleicht so ein bisschen Einzelprobleme habe. Solche Sachen wie, wie kriege ich das am besten angeschlossen? Wie kann ich das eigentlich lösen bei mir? Eventuell auch mit dem Problem, dass aktuell das Kartenterminal idealerweise zumindest per Netzwerkkabel angeschlossen werden sollte. Ja, und damit sind wir tatsächlich beim dritten Standbein. Wo kriege ich Informationen her? Ja, vom TI-Anbieter. TI-Anbieter sind zum größten Teil identisch mit den Praxisverwaltungssoftware-Anbietern. Wie gesagt, gibt unter Umständen tatsächlich Ausnahmen. Es ist formal gesehen übrigens so, dass jeder Praxisverwaltungssoftwarehersteller per Gesetz dazu verpflichtet ist, auch einen TI-Anschluss eines anderen TI-Anbieters in die Praxisverwaltungssoftware zu integrieren. Da haben wir bloß zwei Probleme. Erstens, die müssen das nicht kostenneutral machen. Das heißt, fallen unter Umständen zusätzliche Kosten an. Und zweitens habe ich dann das Problem, der eine oder andere kennt das vielleicht von Handwerkern, wenn da mehr als ein Handwerker tätig war und anschließend gibt es irgendwo Probleme, dann war es immer der andere. Und deswegen muss man sich einfach mal überlegen, auch vielleicht vor dem Hintergrund, wie fit bin ich selber mit diesen ganzen Themen, möchte ich das tatsächlich auf zwei Pferde setzen und dann im Fall, dass ich irgendwelche Störungen habe, irgendwelche Probleme habe oder ich einfach auch nur Bedienprobleme habe, selber damit nicht so gut klarkomme, dann immer bei zwei verschiedenen Anrufen mir jeweils wahrscheinlich erzählen lassen, rufen Sie mal lieber den anderen zuerst an oder möchte ich einfach alles aus einer Hand haben und sagen, ich nehme das Rundum-Sorglos-Paket eines beliebigen Anbieters, wie der dann auch immer heißen mag und habe dann eben auch einen Ansprechpartner, den ich dann anrufen kann und sagen kann, ja bitte hier, ich habe ein Problem, ich komme nicht klar, egal erstmal, ob das ein Anwenderproblem ist oder tatsächlich ein technisches Problem ist, ist mir egal, löse mir bitte einfach nur mein Problem. Deswegen würde ich denjenigen, die heute noch nicht angeschlossen sind, das sind nämlich wahrscheinlich diejenigen, die nicht sonderlich EDV-affin sind, weil diejenigen, die so Digitalisierung so toll finden wie ich, die sind wahrscheinlich schon angeschlossen. Und den anderen würde ich dann da eher dazu raten, im Zweifel da 5 Euro im Monat mehr auszugeben und das in einer Hand zu belassen. Wie gesagt, man kann tatsächlich ein bisschen Geld sparen, indem ich sage, ich nehme 2 verschiedene Anbieter. Da ist und könnte durchaus Einsparpotenzial da sein. Ansonsten gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, das 2 Anbieter zu geben. Macht das nach Möglichkeit mit einem Anbieter. Und ja, jetzt haben wir natürlich tatsächlich das nächste Problem. Ich habe es gerade selbst in den Raum geworfen. Zum Thema, du fragst, wo kriege ich Informationen her? Ich sage so einfach, ja, die TI-Anbieter mal fragen. Ja, das Problem ist, die TI-Anbieter bieten tatsächlich teilweise, ich hatte es eingangs schon gesagt, unterschiedliche Lösungssysteme an. Angefangen von der Hardware-Anschluss, schließe ich das Kartenterminal eigentlich per USB an oder schließe ich es per LAN-Kabel an? Und jetzt wird es ein bisschen vielleicht blöd für denjenigen, der sich bisher damit wenig beschäftigt hat. Denn eigentlich muss ich demjenigen sagen, frag mal sämtliche TI-Anbieter nach, wer kann was. Und das Problem ist, ich fürchte, wenn man dann anfängt, einen zu fragen, dann hat man danach noch mehr Fragen als Antworten. Denn wir haben dann wieder auch die Frage immer, also jeder behauptet ja für sich, er hat den besten Anschluss, ne? Das ist klar. Und dann gibt es einige tatsächlich, die haben diesen TI-Anschluss gar nicht so richtig voll integriert. Die arbeiten so mit Sekundarsoftwarelösungen. Die haben das KIM-Postfach dann in irgendwo im gesonderten Teil outgesourced, softwaretechnisch, was tatsächlich aus meiner Sicht semi-gut ist. Frage ist immer, wie weit berührt mich das im Praxisalltag? Es gibt da welche, die haben das sehr gut hingekriegt, es gibt welche, die haben das nicht so gut hingekriegt. Ja, und das ist, wie gesagt, ist jetzt tatsächlich schwer da zu sagen, woher ist jetzt der beste Anbieter. Ich würde an der Stelle größtenteils empfehlen, einfach nach der Praxisverwaltungssoftware zu gucken. Zu gucken, bei welcher bin ich heute schon, wie zufrieden bin ich mit denen. Wenn ich heute eine Praxisverwaltungssoftware habe, mit der ich auch zufrieden bin, mit dem ich und meine Mitarbeiter alle gut zurechtkommen, ja, dann würde ich jedem raten, bei dem Anbieter auch zu bleiben und bei dem Anbieter auch den TI-Anschluss zu buchen. Wenn ich noch keine Praxisverwaltungssoftware habe oder mit meiner Praxisverwaltungssoftware nicht zufrieden bin, dann wird es ein bisschen schwieriger aus meiner Sicht. Der DBL hat mit 2 Praxisverwaltungssoftwareherstellern eine Kooperation. Ich halte beide Softwaren für gut und gelungen. Beide haben natürlich ihre Stärken und Schwächen. Das wäre vielleicht mal so ein Ansatzpunkt, wo ich sagen könnte, vielleicht orientiert man sich einfach da dran und guckt mal sich diese beiden Kooperationspartner an und guckt, was interessiert mich da mehr, was brauche ich mehr, was hilft mir mehr. Und dann kommen wir vielleicht tatsächlich nochmal ganz kurz abschließend zu dem Thema, wo kriege ich eigentlich mal eine tolle unabhängige Beratung? Auch die Frage kam schon auf. Damals wurde nochmal so verglichen, so ähnlich wie bei einer Versicherung, gibt es nicht so einen Versicherungsmakler. Ich gehe da zu irgendeinem hin, der berät mich unabhängig und so auf mich individuell zugeschnitten. Und dann weiß ich, welchen Weg ich einschlagen kann, möchte. Nein, sowas gibt es nicht. So die Kurzfassung. Die einzige Möglichkeit ist eben aus meiner Sicht das DBL-Mitgliederportal. Hier kann ich durchaus mal Fragen einstellen und da habe ich eben das Glück, dass ich auf ein entsprechendes Schwarmwissen zugreifen kann. Alleine in der Rubrik Telematik-Infrastruktur sind über 400 Mitglieder derzeit drin aktiv. Also da kann ich schon auf ein gewisses Schwarmwissen zurückgreifen. Einige haben natürlich schon viele Erfahrungen gesammelt. Ich selber bin dort auch aktiv. Ich beantworte dort auch Fragen. Ja, ansonsten gibt es natürlich auch vom DBL immer wieder auch Veranstaltungen. Wir haben am 2. Montag des Monats immer den Praxispunkt. An der Stelle vielleicht auch für die, die noch keine Praxisverwaltungssoftware haben, der Praxispunkt im November. Ich glaube, es ist der, Anna, du musst mir helfen, was ist der 2. Montag im November?
Ja, das ist der 10.
Der 10., okay. Also am 10. November gibt es nochmal im Praxispunkt tatsächlich auch ein Spezial zum Thema Praxisverwaltungssoftwarehersteller. Da wirkt der Dirk Hillenkötter, der ist da auch sehr toll und sehr informiert. Der ist da echt auch enorm engagiert, muss man auch mal echt sagen. Es ist echt toll, was der da auch macht. Ist auch in der Projektgruppe Telematik Infrastruktur mit drin und der wird dann nochmal eine kurze Einleitung geben zu den verschiedenen Praxisverwaltungssoftwareherstellern, wo die jeweils ihre Stärken und Schwächen haben. Und da kann ich auch jedem nur ans Herz legen, kommt da zum Praxispunkt, hört euch an, was er da zu sagen hat, aber stellt auch gerne eure Fragen. Also der Praxispunkt ist ja eigentlich dazu gedacht, dass sich einmal im Monat Praxisinhaber online zusammenfinden und sich gemeinsam austauschen können. Das heißt, jeder kann jeden sämtliche Fragen stellen und man befindet sich da einfach mal, ich glaube, es ist um 18.30 Uhr immer, wie hat jeden zweiten Montag im Monat da im Austausch. Auch das ist nochmal eine tolle Möglichkeit, um so ein bisschen Fragen zu stellen und sich mit anderen auszutauschen.
Ja, lieber Carsten, vielen Dank für die ausführliche Beantwortung der Fragen. Ich glaube, das ist jetzt mit Abstand unsere längste Folge geworden. Aber das ist auch gut so, weil es einfach zu dem Thema unfassbar viele Fragen und auch Unsicherheiten gibt. Und ich glaube, du hast echt vielen Praxisinhaberinnen und Inhabern hiermit geholfen, auch mit den weiterführenden Tipps, wo sie sich eben Infos holen können. Und genau, wenn ihr DBL-Mitglied seid, dann kommt zu einer Online-Veranstaltung, zum Praxispunkt oder eben ins Mitgliederportal. Und da findet ihr auch Antworten auf individuelle Fragen, die jetzt eine Recherche in den Suchmaschinen wahrscheinlich nicht so gut beantworten kann.
Super, dann vielen Dank, dass ich hier sein durfte, liebe Hanna. Hat Spaß gemacht und weiter so, wie gesagt. Ich höre den Podcast übrigens regelmäßig und finde das total toll, dass ihr hier sowas macht. Und ich hoffe noch auf viele weitere interessante Folgen.
Zum Abschluss noch ein Hinweis zum Datum der Anbindungsfrist. Diese ist ja aktuell auf den 01.01.2026 datiert. Es wurden aber Anträge gestellt, dass die Frist nach hinten verschoben wird. Ob das passiert oder nicht, wird wahrscheinlich am 06.11. entschieden. Sobald wir da etwas wissen, informieren wir euch, zum Beispiel über unsere Meldungen und natürlich auch in der nächsten Podcast-Folge. Diese erscheint am 14. November und dort spreche ich mit Dagmar über ein, wie ich finde, total spannendes und komplexes Thema, nämlich die internationale Zusammenarbeit des DBL. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und hinterlasst uns gerne einen Kommentar. So helft ihr uns, mehr Menschen zu erreichen und sorgt dafür, dass wir euch auch weiterhin regelmäßig mit neuem Content versorgen können. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.